Ja, liebe Geschwister, ich wünsche euch auch einen gesegneten Sonntag. Und das heutige Thema möchte ich gleich am Anfang benennen. Die Güte Gottes leitet uns zur Buße. Ich lese uns mal eine Bibelstelle dazu vor. Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4. Und da steht: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Wenn wir dieses Wort Buße hören, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen. Auch in der Christenheit ist das nicht immer so, dass man da unbedingt immer zu 100% biblisch denkt. Deswegen möchte ich mal den Begriff so ein bisschen erklären. Also die Wortbedeutung von Buße: Es gibt ein hebräisches Wort Schub, das heißt so viel wie hinwenden. Und das griechische Wort, ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche, Metanoian, das heißt so viel wie den Sinn verändern, ein anderes Denken bekommen. Und in der Bibel bedeutet Buße immer wieder auch die Umkehr zu Gott, zurückzubringen, zurückkehren. Und Buße bedeutet Abkehr von der Sünde und sollte eigentlich die ständige Lebenshaltung eines Christen sein. Und wisst ihr, Martin Luther hat das mal so formuliert im Katechismus, dass Buße so etwas ist wie zurückkommen in den offenen Armen Gottes. Und so verstehe ich auch Römer 2, Vers 4. Es ist nämlich die Güte Gottes, die uns zur Buße bringt. Und es ist Gottes Liebe, die dahinter steht. Oftmals wird mit diesem Wort etwas verbunden, was uns so alles andere als Freude macht. Aber eigentlich sollten wir Gott danken, dass wir Buße tun dürfen, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns nachgeht, dass er uns die Chance gibt, dass er uns nicht einfach so laufen lässt. Das ist ein großes Geschenk des Herrn. Ich möchte ein paar Punkte beleuchten zum Thema Buße. Einmal, wahre Buße bedeutet eigene Sünden erkennen und bekennen. Und da gibt es eine Bibelstelle in Hiob, Kapitel 42, Vers 6. Da sagt Hiob: Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo der Herr uns auch haben möchte, wenn wir Buße tun. Dass wir wirklich auch bereuen. Ja? Dass wir nicht oberflächlich eine Buße so verstehen, dass wir sagen: Herr, tut mir leid, was ich da gemacht habe, Amen und auf Wiedersehen. Sondern die Frage, die wir uns zu stellen haben, ist es wirklich in unserem Leben so, dass uns die Sünde noch wehtut? Und wenn wir Buße tun, dass wirklich unser Herz dabei ist? Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 steht: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und es ist des Herrn Gnade, dass er wirklich alles vergeben kann und auch möchte. Und manche Christen haben aus diesem wunderbaren Gnadenangebot so eine Art Freibrief für sich entdeckt. Dass sie sagen: Ja, wenn Gott so gnädig ist, ja, dann ziehe ich mal einfach durch, er vergibt mir ja wieder. Aber ich sage ganz offen: Leute, die so sprechen, sind meines Erachtens keine wiedergeborenen Christen. Wenn jemand wirklich Jesus Christus erkannt hat und mit ihm leben will, und wenn Jesus Christus wirklich im Herzen eines Menschen lebt und regiert, dann kann das nicht so sein, dass man blind und wild in die Sünde verharrt und das einen gar nichts ausmacht. In Sprüche 28, 13 ist dazu eine wichtige Stelle. Die würde ich immer zitieren, wenn ich 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 zitiere. Da steht nämlich: Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Und jetzt kommt dieser entscheidende Satz: Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Erbarmen finden. Also nicht nur so ein oberflächliches Bekenntnis, sondern es muss auch im Leben dann eine Tat erfolgen. Wer sie bekennt und lässt. Und das ist die wichtige Frage, die wir uns alle auch stellen müssen. Ist das so in unserem Leben? Manchmal muss man nicht nur vor Gott die Sünden bekennen, sondern manchmal verlangt es auch der Herr, dass wir wenn wir Menschen Unrecht getan haben, auch uns dort entschuldigen. Und das kann vielleicht auch ein Grund sein, warum du in deinem Leben nicht so richtig weiterkommst, weil du vielleicht auf den Knien den Herrn um Vergebung bittest, aber du weißt genau, du müsstest zu einem Menschen und dich auch dort entschuldigen und tust es nicht. Und da ist es einfach wichtig, wir müssen jetzt nicht mit jeder Sünde auch, können wir gar nicht alles zurechtbringen vor den Menschen, aber dort, wo wir das aufs Herz gelegt bekommen und wo es in unserer Möglichkeit ist, etwas wieder gut zu machen, sollten wir auch das tun. Und dann eine Sache, die mir so groß geworden ist in der Vorbereitung, die steht in Matthäus 11, 21. Da sagt der Herr Jesus, wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida, denn wenn zu Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Und hiermit macht der Herr deutlich, man kann viele Wunder erleben und dann auch keine Buße tun. Vielleicht ist es auch so, dass Gott schon die ganze Zeit in dein Leben mächtig redet und spricht und hineinwirkt. Ja? Und du schon so oft an so einen Punkt kommst, wo du spürst und merkst, ich müsste Dinge ändern, ich muss aufräumen in meinem Leben. Und du tust es nicht, obwohl Gott sich offenbart in dein Leben. Vielleicht bist du von einer unheilbaren Krankheit gesund geworden. Oder Gott hat deine Ehe gerettet, die schon kaputt war eigentlich, wo keiner mehr ein Pfefferling draufgesetzt hat. Und obwohl du so viele Dinge mit Gott erlebt hast, bist du dennoch nicht bereit, eine ganze Hingabe zum Herrn zu vollziehen. Noch eine wichtige Sache, durch Buße kommt Bekehrung, aber auch Zeiten der Erquickung. Das lesen wir in Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Das ist so wichtig. Also dort, wo man Buße tut, und zwar nicht nur einmal die einmalige Buße bei der Bekehrung, sondern die ständige, immer wieder neue Reinigung in dem wunderbaren Blut des Herrn Jesus, dass wir immer wieder tagtäglich dort in diesen Reinigungsprozess hinein müssen. Da kommen dann auch Zeiten der Erquickung. Und das ist das Geheimnis auch eines gesegneten Lebens, eines Lebens der Hingabe, wo man eben halt genau darauf achtet, dass der Herr derjenige ist, der einen immer wieder reinigt, der einen immer wieder auch aufnimmt und dass wir in dieser Reinigung bleiben, dass wir nicht stehen bleiben irgendwo und denken, so jetzt langs, jetzt habe ich genug Buße getan. Unser ganzes Leben sollte eigentlich eine Buße sein. In dem Sinne, dass wir immer wieder uns hineinbegeben in diesen Reinigungsprozess mit dem Herrn Jesus. Und da brauchen wir jeden Tag Gnade von ihm und jeden Tag die Hilfe und die Reinigung des Herrn. Dann sagt die Bibel deutlich, dass Gott gebietet, dass wir alle überall Buße tun sollen. Das steht in Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Und wisst ihr, das ist ganz wichtig. Alle überall bedeutet auch auf dieser ganzen Welt. Und deswegen sollen wir auch ausziehen bis an den Enden der Erde und den Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben, diese Botschaft bringen. Und ich bin Gott dankbar für alle Missionare, die sich aufmachen, die Pioniersarbeit leisten in Ländern, wo noch nie jemand das Evangelium verkündigt hat. Und das brauchen wir mehr denn je, damit Menschen Jesus erkennen. Noch eine Sache über die Buße. Die Sünde muss uns schmerzen, ehe wir das Heil in Jesus schätzen lernen. Und da möchte ich ein bisschen verweilen. In 2. Korinther 7, Vers 10 steht, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Aber wenn Gott betrübt, wenn Gott unser Leben mal so ein bisschen durchschüttelt und uns zeigt, wie zerbrechlich unser Leben ist und auf welchen Weg wir sind, nämlich ohne Jesus auf einen direkten Weg in die ewige Verdammnis, in die Hölle. Wenn wir das verstehen, wie weit wir eigentlich weg sind von dem, was Gott ursprünglich mal mit uns vorhatte, dann erst schätzen wir das Heil in Jesus, dass er uns alles vergibt, dass er diesen Zustand wieder schaffen kann, dass wir in Frieden mit Gott leben dürfen. Und ich glaube, das ist etwas, was heute in vielen Evangelisationen nicht mehr so praktiziert wird. Da wird ein wunderbares Bild gemalt, wie herrlich und groß Gott ist, was wunderbar ist, ja. Aber die Heiligkeit Gottes, den Gott des Zornes, der Gott der Sünde nicht duldet, ja, der Fünfe nicht gerade lässt, der Gott, der durch die Sünde selbst seinen Sohn am Kreuz verlassen musste, weil er dort zur Sünde für dich und mich wurde, dieser unbestechliche Gott in seiner Heiligkeit, der kein Kompromiss eingeht mit Sünde, den möchte man nicht predigen. Aber der Mensch muss erstmal verstehen, wie verloren er ist, damit er versteht, wie wichtig es ist, gerettet zu werden. Und wenn der Mensch nicht versteht und noch nicht verstanden hat, dass er hoffnungslos verloren ist, dann kann er gar nicht dieses wunderbare Heil in Jesus erkennen und dann auch erfassen. Und deswegen haben wir auch gerade ungläubigen Menschen, unbekehrten Menschen, zu predigen Gottes Heiligkeit. Und das sollten wir immer wieder tun, auch wenn wir im Gespräch sind. Wir sollten immer wieder den Menschen deutlich darauf hinweisen, wie sündig wir sind. Was Gott alles auch als Sünde sieht. Nicht das, was wir oft so sehen. Ja? Wir haben ja oft ein schönes Bild von uns allen. Wir haben oft auch christliche Kosmetik in unseren Gemeinden. Wenn wir wunderbar geschminkt, ja, christlich aufgepimpt, ja, aber das ist es nicht. Sondern wir brauchen eine radikale Erneuerung, ein völlig neues Leben. Und es kann vielleicht sein, dass du dieses Leben gar nicht hast. Vielleicht denkst du, du hast dieses Leben, hast gleich mal ein Bekehrungsgebet gesprochen. Aus einer Not heraus, ernst gemeint. Aber hast du wirklich auch eine ganze Lebensübergabe vollzogen? Ist Jesus dein Heiland und Herr? Oder siehst du in Jesus nur den Heiland, der dich möglichst verschonen soll vor der Hölle, aber in deinem Leben nichts zu sagen hat? Das ist eine gute Frage und eine wichtige Frage. Und die kannst nur du selbst beantworten. Durch Buße erkenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit über Gott, über die Welt und auch über mich. In 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 25 steht, und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Buße geben. Man braucht diese Buße, um dann die Wahrheit zu erkennen. Und das ist ein Prozess, der tut manchmal sehr weh, wenn wir plötzlich erkennen, dass wir ja gar nicht so die großen Macher sind. Dass es so ist, wie die Bibel sagt, wir sind völlig verdorben. Aber dass man dann die Botschaft hören darf, wo Jesus sagt, ich bin gekommen für die Kranken, für die Kaputten, für die, die erkannt haben, dass sie so, wie sie sind, nicht bestehen können. Genau für die bin ich gekommen. Und das dauert oft sehr lange, bis ein Mensch an diesen Punkt kommt. Und Menschen, die das schon erkannt haben, Christen, sollten nie dabei stehen bleiben, dass sie sich mal irgendwann bekehrt haben, irgendein Bekehrungsgebet gesprochen haben, sondern entscheidend ist, wo stehst du heute mit Jesus? Nicht der Anfang krönt den Christen, sondern das Ende. Was nützt dir ein 100-Meter-Lauf? Du startest 40 Meter, bist vielleicht 10 Meter in Front und fällst dann hin, stehst nicht mehr auf und bleibst liegen, kommst nie ans Ziel. Das Ende krönt den Christen. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns nicht selbst etwas vorspielen. Ist dein Leben wirklich? Ist dein Leben wirklich in der Hand Jesu? Ist Jesus der Herr deines Lebens? Bestimmt er die Bereiche deines Lebens? Sag nicht zu voreilig ja. Wir kommen nämlich gleich an ein paar Punkten. Hör dir das erstmal an und dann ganz ehrlich selbst mal vor dem Herrn beantworten. Das nächste. Durch Buße komme ich aus dem Fallstrick des Teufels raus. 2. Timotheus 2, 26. Und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, da sie von ihm für seinen Willen gefangen worden sind. Ja, wenn man keine Buße tut und wenn man die Sünde Raum gibt, ist die Sünde wie so ein Sauerteig, sie durchsäuert das ganze Leben. Und oft ist die Sünde wie ein Stein, den man ins Wasser schmeißt. Ein Kreis folgt dem nächsten. Und Sünde bleibt nie allein. Sünde hat immer die Neigung, sich zu vermehren. Und deswegen müssen wir sie erkennen, bekennen, hassen und lassen. Und das dürfen wir auch erbitten vom Herrn Jesus, dass er Gnade schenkt. Der möchte, dass wir eifrig Buße tun. Offenbarung 3, Vers 19. Da sagt er auch zu der Gemeinde in Laodicea: Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Eifrig Buße tun. Das sollten wir wieder neu wertschätzen. Noch dürfen wir Buße tun. Auch du darfst heute noch Buße tun. Jetzt. Ob du morgen noch Buße tun darfst, das weißt du nicht. Aber heute, sagt die Bibel, wenn du seine Stimme hörst, verstockt eure Herzen nicht. Heute kannst du in deinem Leben noch aufräumen. Hoffentlich bist du nicht verstockt, wie es bei einigen Menschen der Fall ist. In Offenbarung Kapitel 9, Vers 20 und 21 lese ich uns vor. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die ehernen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Ja, es gibt auch eine Zeit, wo man einfach so verbohrt ist, so fest, wo man einfach auch vielleicht nicht mehr rauskommt. Spiel nie mit der Gnade des Herrn Jesus. Den Ratschlag möchte ich dir im Namen Jesu zurufen. Spiel niemals mit der Gnade des Herrn Jesus. Und das, wo wir uns noch mal ein bisschen verweilen wollen, ist, wofür eigentlich Buße tun? Wofür? Ja, kann man sich ja auch die Frage stellen, für was soll ich denn überhaupt Buße tun? Und jetzt möchte ich ein paar Dinge beleuchten mit uns. Und ihr könnt für euch selbst gucken. Wenn ihr ehrlich seid, werdet ihr euch wahrscheinlich in vielen Punkten erkennen, dass ihr Buße bitter nötig habt. Das Erste, wofür wir Buße tun sollten, ist für unsere Undankbarkeit. Ich glaube, dass wir alle den Herrn nicht den Dank bringen, den wir ihn eigentlich bringen sollten. Die Klagelieder sind eigentlich mit die meistgehörtesten Songs in der Christenheit. Wir sollten aber uns angewöhnen, den Herrn mehr Loblieder zu singen. Und lieber Bruder, liebe Schwester, wie sieht die Dankbarkeit in deinem Leben aus? Bist du noch dankbar? Allein der heutige Tag, wie oft hast du den Herrn gedankt? In der letzten Woche, im letzten Monat, in diesem Jahr, das nun langsam zu Ende geht. Bist du noch dankbar? Solltest du vielleicht auch Buße tun für deine Undankbarkeit? Und das Zweite, wo wir sicherlich alle Buße tun müssen, ist der Mangel an Liebe zu Gott. Lieben wir denn den Herrn wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserem Verstand? Ist es so, dass wir danach ringen, ihn besser kennenzulernen? Ein Gradmesser ist nicht unser frommes Geschwätz. Wir haben uns alle so eine Kana-Ansprache angewöhnt. Da sind wir Weltmeister drin. Ich meine, dass die Liebe zu Gott sich daran zeigt, dass du auch eine Liebe zu seinem Wort hast. Wenn Gott selbst, Jesus ist das Wort, wenn Gott selbst das Wort ist, dann ist die Frage, wie sehr beschäftigst du dich mit dem Wort? Und noch viel mehr, wie viel kann dieses Wort in deinem Leben bestimmen? Ist es nur so ein Seelentröster, wenn es dir schlecht geht, dass du dir ein paar Psalmen reinknallst? Hast du so ein paar Lieblingsstellen, die dir immer wieder Honig um den Mund schmieren sollen? Ja, so ein Pflaster, so ein Trostpflaster? Oder liest du die ganze Schrift in ihrer Komplexheit? Ich bin Gott dankbar, dass wir die Erbauungsstunde haben dürfen. Aber wenn ich sehe, wie wenig in unserer Gemeinde die Erbauungsstunde nutzen, dann mache ich mir ganz große Sorgen um den geistlichen Zustand unserer Gemeinde. Und es geht nicht um mich. Es geht nicht um irgendeinen Bibellehrer. Es geht darum, dass deine Liebe sich darin zeigt, wie sehr du danach strebst, weiterzukommen im Wort Gottes. Und nicht, weil es irgendein christlicher Druck ist oder gesehen zu werden oder zu zeigen, ich bin ja auch noch da. Es geht darum, dass dieses Wort dein Leben bestimmen soll. Die Vernachlässigung der Bibel. Wie sieht dein Bibellesen aus? Bist du so ein Snack-Christ, der immer nur so kleine Häppchen nimmt? Isst du auch so? Isst du morgens nur so einen kleinen Zwieback und dann den ganzen Tag nichts und abends auch noch mal so einen kleinen Zwieback? Ich glaube, wenn ich das mal so sagen darf, wir sind alle wohl genährt, ja? Ich glaube, dass wir alle mehr als einmal essen und vernünftig essen. Und die geistliche Nahrung? Was würde deine Bibel über dich predigen? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, ja? Der Unglaube. Ist das in unserem Leben auch so, dass wir an diesem Punkt eben halt auch Buße tun sollten? Dass wir so kleingläubig sind? Obwohl der Herr uns schon oft geholfen hat, dass wir dann plötzlich in Situationen stehen, wo er uns schon so oft geholfen hat und wir verzweifeln und jaulen wie die Wölfe. Vielleicht sollten wir auch da neue Buße tun. Die Vernachlässigung des Gebetslebens. Wie sieht das aus in unserem Leben? Wie sieht das aus? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Führst du überhaupt noch ein Gebetsleben? Oder hast du so ein standardchristliches Gebetsleben? Ja, morgens früh, danke Herr, dass ich aufstehen darf, beim Mittagessen, danke fürs Essen, zwischendurch nochmal ein paar Bitten, ja, und abends nochmal vielen Dank für den Tag, auf Wiedersehen. Hast du noch ein Gebetsleben? Die Vernachlässigung der Gnadenmittel. Gott hat dir etwas gegeben. Setzt du das ein für ihn? Du hast ja Fähigkeiten, egal wo, ob praktische oder in anderen Bereichen. Setzt du sie für den Herrn noch ein, in deinen Diensten, die du hast. Du hast in der Gemeinde vielleicht einen Dienst, wo du verantwortlich für bist. Machst du das noch so, wie es sein sollte? Ist dir bewusst, dass du Jesus dienst und nicht nur mir als Gemeindeleiter oder den Ältesten Gino und anderen Brüdern, sondern an erster Stelle dienen wir den Herrn Jesus. Bringst du dich noch so ein, mit Leidenschaft, mit Hingabe? Bist du Gott dankbar, dass du das tun darfst oder ist es irgendwie so ein Muss? Dann lass es. Und die Art und Weise, wie ich meine Pflichten erledigt habe. Wie mache ich das? Wie bereite ich mich vor für die Kinderstunde, für die Teenie-Stunde, für die Predigt, für den Aufbau, für die Technik, für die Organisation, für die Frauenstunde, für die Männerstunde? Wie mache ich das? So dem Motto, ja, ich muss es ja machen und werde schon werden. Oder lasse ich mir mit einem Herz voller Liebe da was einfallen? Brennt mein Herz noch für die Sache? Gebe ich alles für Jesus? Oder kriegt Jesus die Reste meines Lebens? Der Mangel an Liebe zu den Seelen meiner Mitmenschen. Wie oft denkst du an ungläubige Menschen und ringst für sie? Interessierst du dich für deinen ungläubigen Nachbarn oder deinen ungläubigen Cousin oder deine ungläubige Cousine oder deinen ungläubigen Vater? Zeigst du das durch dein Leben? Hast du noch Interesse? Mangel an Interesse für Bekehrungen. Ist das dir schon gleichgültig geworden? Hier, heute, eben gerade von unserem Bruder Pottel gehört der Straßeneinsatz am Samstag, den 30. So Gott will, möchte ich auf jeden Fall dabei sein, wenn ich leben darf und gesundheitlich das schaffe, was ich hoffe. Und ich hoffe, dass ihr alle dabei seid. Ich hoffe, dass wir alle dabei sind. Das ist ein Straßeneinsatz. Wir wollen auf die Straße gehen, Menschen helfen praktisch und ihnen sagen, dass Jesus sie liebt. Und dass wir ihnen den Heilsweg aufzeigen, dass wir mit den Menschen beten. Freust du dich schon darauf oder muss man dich dorthin ziehen mit Ketten? Dann bleib lieber zu Hause. Vernachlässigung meiner Familienpflicht. Wie sieht das aus in meinem Leben? Nehme ich mir noch Zeit für meine Familie? Habe ich Zeit für meinen Ehepartner? Habe ich Zeit für meine Kinder? Für meine Verwandtschaft? Ja, so wichtig. Und Vernachlässigung meiner gesellschaftlichen Pflichten. Ja? Wir leben ja auch alle in dieser Welt und wir haben irgendwo vielleicht auch Aufgaben, beruflich auch. Ja? Wo stehe ich da? Gebe ich da auch mein Bestes oder mache ich das so lässig nebenbei? Ich denke, dass wir auch dort Grund genug haben, Buße zu tun. Und Mangel an Wachsamkeit über mein eigenes Leben. Wie gehe ich mit meinem Leben um? Passe ich auf mein Leben auf? Gönne ich mir auch Ruhephasen? Ja? Investiere ich auch in geistlichen Dingen? Wie sieht mein Studium aus? Für mich ganz persönlich. Liest du noch christliche Bücher? Wächst du im Glauben? Ja, hat sich deine Beziehung zu Jesus vertieft? Hast du mehr Wissen bekommen über den Heilsplan Gottes, über Schriftzusammenhänge, über das, was Gott will, über Gottes Willen, über Gottes Gedanken, über Gottes Plan? Oder interessiert dich das nicht? Mangel an Wachsamkeit meinen Brüdern und Schwestern gegenüber. Ist es dir egal, dass in der Erbauungsstunde nur noch eine Handvoll Menschen kommen? Oder bewegt dich das im Herzen und du betest und du rufst vielleicht auch an und sagst, was ist denn los mit dir? Du kommst ja schon seit mehreren Wochen oder Monaten nicht mehr. Oder ist es das egal, dass du sagst, okay, sollen sie bleiben, wo sie sind? Und Mangel an Selbstverleugnung. Sind wir auch mal bereit, Dinge stehen zu lassen? Oder müssen wir uns immer rechtfertigen über jeden Punkt? Weltlicher Sinn. Haben wir vielleicht zu doll auch schon da uns geöffnet, ja? Was bestimmt mein Trachten? Muss ich die neuesten Klamotten haben? Muss ich das neueste Auto haben? Muss ich immer alles das Neueste und das Coolste haben? Bin ich auch so eifrig für den Herrn Jesus, dass man mich stoppen muss, wenn das um die Kollekte geht, dass man mich stoppen muss, wenn es um Einsätze geht? Habe ich da auch so einen Eifer? Oder bin ich nur eifrig, wenn es um mein Haus geht? Da nur das Schönste, die schönste Tapete, die schönsten Leuchter, ja, den schönsten Teppich, die schönste Garnitur, ja, und im Reich Gottes, da geben wir die Reste hin. Hochmut. Ist das vielleicht auch ein Grund, wo wir Buße tun sollten? Dass wir uns nur noch überheben, dass wir glauben, wir sind die einzig Wahren. Neid. Kann das dich vielleicht zerfressen, dass du ständig auf andere schaust und ganz tief im Herzen eifersüchtig und neidisch bist, dass du das nicht hast? Und du alles Mögliche einsetzt an Zeit, ja, um mithalten zu können. Oder um zu zeigen, dass du auch ein toller Hecht bist. Richtgeist. Kann das sein, dass du in der letzten Zeit vielleicht einfach sehr stark und viel und oft über andere Menschen richtest? Leichtsinn, dass man mit der Sünde spielt. Vielleicht bist du leichtsinnig geworden. Vielleicht hast du gesagt, na, so am Abend mal ein Bier trinken ist doch nicht so schlimm. Ist doch okay. Aber aus einem Bier wurden zwei, aus zwei drei, aus drei vier und du bist plötzlich in einen Sog drin und bist ein Alkoholiker geworden. Und du merkst gar nicht, dass der Alkohol dich schon längst im Griff hat oder sogar Drogen oder das Fernsehen. Vielleicht merkst du, dass du so viel Zeit im Fernsehen investierst, dass du gar keine Zeit mehr hast fürs Beten und fürs Bibellesen oder YouTube oder in Instagram und Facebook und ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr ab und zu mal geguckt, wie viel Zeit man da verwendet? Man denkt, ach, da war ich vielleicht eine halbe Stunde dran und dann guckst du am Ende des Tages, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden ist da gar nichts. Ja? Wir sollten da aufpassen. Und Lügen. Vielleicht ist das auch in dein Leben so. Lügen. Vielleicht haben sich Lügen hineingeschlichen in dein Leben. Vielleicht hast du irgendetwas gesagt über Geschwister, über die Brüder oder auch woanders. Und diese Lüge knechtet dich. Oder der Betrug. Vielleicht spürst du, dass du gar nicht mehr so aufrichtig lebst. Vielleicht hast du irgendjemand betrogen. Oder Heuchelei. Dass du schon die ganze Zeit immer damit spielst, gute Miene zum bösen Spiel. Ja, nicht zeigen, dass ich in Wirklichkeit gar nicht richtig gläubig bin. Diebstahl gegen Gott. Was bedeutet das? Die ganzen Fähigkeiten, die Gott dir gibt, dass du einfach sagst, interessiert mich nicht, was du davon haben willst. Das ist alles für mich. Die Zeit setze ich für mich ein. Das Geld setze ich für mich ein. Die Gaben setze ich für mich ein. Launenhaftigkeit. Vielleicht bist du ungenießbar. Schon seit längerer Zeit. Und du redest dich raus. Ja, ich bin halt mal so. Ja, bist du wirklich so? Wenn Jesus Christus in dein Leben ist, dann ist doch das Leben in dir. Dann ist doch der Herr da. Dann sollst du doch nicht von deinen Launen bestimmt werden. Dann musst du Buße tun. Manche Christen sind fürchterlich launhaft. Da muss man ganz vorsichtig sein, wie so eine kleine Memme. Wenn man mal so ein bisschen was sagt, gleich beleidigt und persönlich und explodieren. Ja? Launenhaftigkeit, eine ganz schlimme Sache. Da ist schon viel Streit und Zank auch passiert, auch in den Gemeinden des Herrn. Ja? Manche Christen sind wie die Fahne im Wind. Ja? Heute sind sie gut gelaunt, morgen triffst sie, sind sie, möchten, gucken sie dich gar nicht an. Ja? Und das Letzte, was ich beleuchten will, dem Gutes sein anderer im Wege stehen, dem Gutes tun. Dem Gutes tun anderer im Wege stehen. Anstatt, dass wir mitmachen, dass wir auch so Leute sind, die mitpushen, ja, die mit Gas geben und mit voller Kraft voraus für die Sache Gottes, reden wir alles immer nur nieder. Ach, da brauchst du doch gar nicht auf die Straßen gehen. Diese Obdachlosen haben wir selber schuld, wenn die so viel saufen und Drogen nehmen. Lass sie doch verrecken. Das habe ich alles schon gehört von angeblich wiedergeborenen Christen. Ja. Und dadurch kann man vielleicht auch junge Leute, die wollen, oder auch Leute, die ein Herz dafür haben, ja, die reißt man dann mit runter und vielleicht werden sie vom Satan dann so entmutigt, dass sie gar nicht mehr gehen und die Schuld liegt bei dir, weil du nur alles schlecht redest. Wenn ich Buße tue, hat Jesus mir etwas zu sagen. In Lukas Kapitel 5, Vers 32, da sagt der Herr etwas Interessantes. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Sünder zur Buße zu rufen. Das will der Herr, auch in dein Leben, auch in mein Leben. Die Frage ist, wo wir stehen. Heute, hier, jetzt, aktuell. Ich hoffe und bete, dass wir diesen Bußruf verstehen als Liebe Gottes. Wie Luther es sagt, Buße ist letztendlich der Ruf Gottes mit offenen Armen, der vor dir steht und sagt, komm, ich will dich verändern, vergeben und dich und dir helfen, ein Leben zu führen, das Sinn hat, das für die Ewigkeit besteht. Und ich weiß nicht, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Zuhörer, lieber Freund, was du mit dieser Predigt machst. Ob es links reingeht ins Ohr und rechts raus, oder ob du einfach mal stille wärst vor dem Herrn und die Demut aufbringst, zu sagen, Herr, wo stehe ich wirklich? Wo stehe ich? Zum Schluss möchte ich uns zwei Sachen vorlesen. Nimmst du mich noch an, treuer Heiland kann, nach so langem Widerstreben, deine Liebe noch vergeben, was ich frech getan, nimmst du mich noch an. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und leben alle Zeit, die Recht von Herzen suchen, Gott und sein Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnade. Möge der Herr Jesus Christus Gnade schenken und uns segnen und uns helfen, dass wir dieses Gnadengeschenk, diese Güte Gottes der Buße viel mehr wertschätzen und praktizieren. Der Herr segne uns. Amen.